Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Ganz viele Menschen brauchen, wenn sie mit dem Computer schreiben oder irgendeine Tabelle ausdüfteln, Microsoft Office. Eine Software, die kostet und eine Software, wo auch alle das Gefühl haben, es gibt nur das, also Postis halt. Halt! Oder Stopp! Es gibt tatsächlich Alternativen. Welche erfahren wir später im Espresso vom Technologiefachmann von Luzi Müller. Jetzt als erstes, und wie es Freitag ist, zum Konsumfahnder. Losgeschickt worden ist der am letzten Montag, und zwar von der Espresso-Hörerin Ruth Schürpf. Und sie hat ihn, man könnte es so sagen, ja, auf eine ölige Mission geschickt. Seinen Auftrag, den er bekommen hat, herauszufinden, wie Erdöl raffiniert wird. In der Schweiz gibt es zwei Raffinerien. Eine ist in Colombey im Kanton Wallis und eine steht im neuburgischen Kessier. Beide Raffinerien machen es gleich. Sie machen unter anderem aus Erdöl, Heizöl oder Benzin oder Diesel. Und da ist jetzt die Reportage aus der Raffinerie Petroplus zu Kissier vom Crispin Zimmermann.
Zwischen dem Bieler und dem Neuenburger See liegt Kissier. Die hohe Chemie von der Raffinerie sieht man schon von weitem. Je nach Wind schmeckt man auch schon früh, dass da irgendetwas mit Öl gemacht wird. Wenn man durchs kleine Städtli fährt, geht's noch ein rechtes Stückchen, bis man dann auf dem grossen Parkplatz von der Raffinerie Petroplus steht. Der Eingang zu einem gewaltigen Areal, so gross wie 100 Fußballfelder. Seit 1966 wird da Erdöl raffiniert. Das Öl, das man in der Schweiz verarbeitet, kommt zum grössten Teil aus Afrika, erklärt der Chemieingenieur Martin Graf.
Die afrikanischen Öle oder Rohölsorten sind sehr leichte Rohölsorten. Das heißt, es sind Rohöle, mit denen man bevorzugt Benzin, Kerosin und auch Heizöl herstellen kann. Es gibt dann eben auch eher schwerere Rohölsorten, die kommen dann in der Regel aus dem Mittleren Orient oder aus der Ex-UdSSR. Und mit denen stellt man dann vermehrt Gasöle, aber auch Schweröle her.
In Kessier werden pro Tag rund 10 Millionen Liter Erdöl verarbeitet. Am Erdöl sagt man auch Rohöl, weil es eben noch praktisch roh ist. Nachdem man es in den Ölgebieten aus dem Boden gepumpt hat, wird es nur grob gefiltert, bestimmte Gas oder Rückstände müssen weg. Dann ist das Öl parat für seine lange Reise, zum Beispiel auf Kessier.
Das Erdöl wird entweder direkt an den Häfen von den Schiffen abgeladen und speist damit direkt die Raffinerie. Oder wenn die Raffinerien innerhalb der Länder liegen, wird in der Regel das Erdöl via Pipeline in die Raffinerien gepumpt. Das ist auch hier in der Schweiz so der Fall. Es gibt dort zwei Pipelines, die beiden Raffinerien in der Schweiz versorgen. Die eine kommt von der Nähe von Marseille aus Fos-sur-Mer und endet in Karlsruhe, hat eine Abzweigung in der Nähe von Besançon in Frankreich und führt dann von dort das Erdöl direkt in die Raffinerie nach Kessier.
Das Gelände der Raffinerie wird in drei Bereiche aufgeteilt. Der Lagerteil mit den grossen Rohölkesseln, der Produktionsteil mit all seinen Chemie und Rohr und der Verladeteil, wo die fertigen Produkte gelagert und abgefüllt werden. Auf dem ganzen Gelände sieht man nie direkt einen Tropfen Öl. Trotzdem gilt die allerhöchste Sicherheitsstufe. Gut 250 Leute arbeiten in der Raffinerie zu Kessier, ein Teil davon rund um die Uhr im Schichtbetrieb. Wer direkt in der Produktion arbeitet, braucht eine spezielle Ausrüstung. Hohe Schuhe, einen blauen Overall, Händchen, Schutzbrille und einen Helm. Immer dabei auch eine spezielle Fluchtmaske, die im Notfall von giftigen Dämpfen schützen. So laufen auch wir in Vollmontur aufs Gelände raus. Der Martin Graf hat noch zusätzlich ein kleines Gerät in der Hand.
Das Messgerät nimmt praktisch die Umgebungsluft auf und misst genau die zwei Komponenten, nämlich den Schwefelwasserstoff und die Kohlenwasserstoffe in der Luft. Wenn ein gewisser Grenzwert überschritten wird und fängt dieses Gerät an zu piepen, dann weiß man, dass man sich dann von dort entfernen sollte.
Vom Schmücken her ist der Gang durch die Raffinerie ein intensives Erlebnis. Benzin, Öl, Schwefel, all paar Meter sticht dann wieder einen anderen Geschmack in die Nase. Relativ dezent schmeckt es im Lagerbereich, wo das Öl noch roh und schwarz im mächtigen Tank liegt.
Hier ist praktisch der Ausgangspunkt für die Rohölverarbeitung und für die Raffination. Hier kommt das Rohöl aus Marseille an, wird in drei Lagertanks zwischengelagert und dann von dort in die Anlagen reingepumpt.
Von jetzt an fließt das Öl durch unzählige Rohr- und Destillationskessel und wird so in die verschiedenen Produkte aufgeteilt. Aus dem gleichen Grundstoff, dem Erdöl, gibt es Schwefel, Bitumen, Schmiermittel, Schwersalzöl und extra Lichtsalzöl, Diesel, Flugpetrol, Benzin und verschiedene Flüssiggas. Und weil eben nur eins nach dem anderen gemacht werden kann, braucht es eine gigantische Produktionsanlage, die so breit und hoch ist wie mehrere Wohnblöcke nebeneinander. Ein Wirrwarr aus Installationen, die dröhnt, dampft und die Luft in der Sonne flimmern lässt.
Hier haben wir jetzt einen sehr schönen Überblick über die ganzen Produktionsanlagen. Ja, das ist eigentlich das Herz von jeder Raffinerie. Die Anlagen, die das Rohöl als erstes einmal aufarbeiten, sofern sie in die Anlagen reinkommen, und dann weiterverarbeiten in Form von Entschwefelungsanlagen, in Form von Konvertierungs- oder Konversionsanlagen, um letztendlich die Produkte herstellen zu können, die man auf dem Markt dann vertreiben kann.
Jetzt sind das tausende Röhrchen, Rohre, Stangen, Kamine, Kessel. Ist jetzt in jedem Rohr was drin? Da fließt irgendwas durch? Oder sind die teilweise leer? Oder wie sieht das da inwendig aus?
Ja, also jedes Rohr wird mit Sicherheit nicht durchfließt, weil es sind auch einige Bypassleitungen da für verschiedene Operationen. Dass man also schon sagen kann, jedes Rohr wird prinzipiell irgendwann mal gebraucht, aber es fließt nicht jetzt momentan durch jedes Rohr ein Gas oder eine Flüssigkeit.
Wie ist denn jetzt das System? Also wo kommt jetzt was rein und was geht weiter und was kommt wo wieder raus?
Also als erstes kommt das Rohöl in eine Destillationskolonne. Die sehen wir hier direkt gegenüber von dem Kontrollraum. Das ist die relativ große Destillationskolonne.
Das sind hohe Türme, Kamine eigentlich mit Rohren dran.
Ja, dort geht entweder an der Seite oder unten ein Produkt rein, zum Beispiel das Rohöl. Das Rohöl hat an der Stelle eine Temperatur von 340 Grad Celsius. Die Dämpfe steigen damit auf in dieser Kolonne oder in diesem Rohr. Und an verschiedenen Höhen innerhalb von dieser Kolonne, von diesem Turm, werden dann die verschiedenen Zwischenprodukte abgezogen.
Also hier wird das Öl aufgeteilt. Das passiert hier.
Richtig, genau. Das macht man mit Hilfe der Destillation, wo die leichter flüchtigen Teile verdampfen, steigen dann nach oben. Und die schwereren Bestandteile bleiben dann in Form von Flüssigkeit übrig und können dann weiter unten in diesem Turm abgezogen werden.
Der Martin Graf meint, bis ein Mitarbeiter alle Installationen verstehe, braucht es gut und gerne etwa 5 Jahre Erfahrung. Apropos Mitarbeiter, auf einem riesigen Raffineriegelände sieht man nur ab und zu mal jemanden umeinander laufen. Wo sind denn all die sogenannten Operateure? Die arbeiten im Produktionsteil in einem kleinen Gebäude, im Kontrollraum. Das Raffinieren ist schon seit Jahren computergesteuert. Ein Dutzend Operateure überwachen die ganze Wand von Bildschirm, Schalter und Lämpchen.
Es ist natürlich nicht immer einfach, nachdem sich die Zusammensetzung der einzelnen Rohölsorten doch relativ unterschiedlich verhält, immer eine bestimmte Produktqualität garantieren zu können. Und dazu müssen dann die verschiedenen Anlagen so geregelt werden, dass die Qualität am Schluss stimmt. Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit dabei für jeden Operateur, zum einen zu wissen, worauf das ankommt und welche Parameter dann geändert werden muss, um diese Produktspezifikationen einhalten zu können.
Was sieht jetzt der Operateur alles?
Im Prinzip sieht er Verfahrensfließbilder von den einzelnen Anlagen. Das sind also Schemas auf den Bildschirmen, wo die Ströme angezeigt werden. Er sieht aber auch die Prozessparameter, wie zum Beispiel Durchflüsse, Temperaturen, Drücke. Und damit kann er sich ein Bild machen, ob die Anlagen richtig laufen oder eben nicht.
Auf den Liter genau sieht der Operateur, wo was kann fertig abpumpt werden. Im Jahr liefern die Raffinerien zu Gressier und zu Colombais zusammen gut 40% von allen Erdölprodukten für den Schweizer Markt. Der Rest wird importiert. Trotzdem, die Menge an Brennstoff, die jeden Tag Gressier verlässt, ist immens. Allein beim Benzin sind es 2,5 Millionen Liter.
Die Endkunden im näheren Umkreis der Raffinerie, man kann sagen 50 bis ca. 100 Kilometer, werden in der Regel mit den Lastwagen bedient. Wenn nun die Endprodukte zu den größeren Zwischenlagertanks transportiert werden sollen, macht es natürlich Sinn, das auf dem Schienenweg zu transportieren. Wir haben 3 größere Zwischenlager innerhalb der Schweiz. Eines in der Nähe von Basel, eines in der Nähe von Zürich und ein drittes in der Nähe von Luzern. Und die werden regelmäßig auf dem Schienenweg von uns beliefert.
Und dort lagert dann fertiges Benzin oder Diesel oder auch Heizöl, oder was ist dort alles drin?
Dort lagern also die fertigen Endprodukte, sei es Benzin, sei es Flugbenzol oder sei es zum Beispiel Diesel.
Übrigens, für alle Autofahrer, die jetzt die Idee haben, frisch aber Raffinerie sind in der Most sicher besonders günstig. Denn es hat gesagt, aus Gressien gehen die Produkte nur in Grosshandel, ohne Ausnahme.
Selbst für die Mitarbeiter der Raffinerie gibt es dort keine Möglichkeit, sich intern noch kurz das Auto voll zu tanken. Wir müssen auch wie jeder andere an die Tankstelle fahren und dort tanken.
Also kein Rampenverkauf. Und jetzt wissen wir es auch, wie das läuft. Und wenn Sie das nächste Mal Benzin in den Tank fliessen lassen, machen Sie es vielleicht mit dem inneren Lächeln vom Wissenden. Der Konsumfahnder-Reportage aus Cressier war das von Crispin Zimmermann.
Espresso.
Wenn ich Sie, die jetzt hören, fragen würde, welche Programme Sie auf Ihrem Computer am meisten offen haben, dann würden ganz viel sagen, also mal das E-Mail und dann noch das Internet. So weit, so gut. Und noch besser, die Programme kosten ja auch nichts. Das ist anders bei den Programmen Word, Excel, PowerPoint oder zusammengefasst Microsoft Office. Die Office-Programm, die muss man kaufen, ob man will oder nicht, weil das Programmpaket irgendwie einfach auf jeden Computer drauf gehört, nur schon damit man all die Dokumente aufmachen kann, die man von seinen Mitmenschen geschickt überkommt oder umgekehrt eben schicken will. Der Technologiefachmann von der SIS, der Luzi Müller, der jetzt bei mir ist, sagt aber, es geht auch ohne Microsoft Office. Da bin ich ja tatsächlich wirklich mal gespannt. Das ist für mich völlig neu. Wie funktioniert das, Luzi Müller?
Also zuerst vielleicht noch ein kurzes Wort zu Microsoft Office. Die Programme sind sehr solid, da gibt es an sich nichts auszusetzen da, die funktionieren, da schaffen wir auch täglich damit. Wenn man aber die Möglichkeiten anschaut, die die Programme bieten, dann ist wahnsinnig viel drin in diesem Paket und man kann auch den Preis rechtfertigen. Wenn wir aber mal schauen, wie viele Funktionen das wir effektiv brauchen, vor allem im privaten Umfeld, dann ist das in den meisten Fällen nur ein ganz kleiner Bruchteil und man muss sich die Frage stellen, ob der Preis dann noch gerechtfertigt ist. Vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, kann man sagen, die meisten Leute brauchen Textverarbeitung, Word nur, also sie brauchen nur die Funktionen Fettschrift, Kursivschrift oder die Schrift ändern. Und für das ist dann Office doch ein bisschen eine grosse Geschichte. Wenn man vielleicht das vergleichen könnte mit dem grössten, wäre das wie wenn man das grösste Schweizer Sackmesser nimmt, das es gibt. Also das, was breiter ist als lang. Das, mit den,
das was man nicht mehr in den Hosensack
genau, nehmen. Das mit den 47 Werkzeugen, die eine Säge dran hat, eine Lupe, einen speziellen Haken, um das Bündeln, den Altpapier rauszutragen. Aber eigentlich braucht man das Sackmesser nur, um den Klöpfer zu schneiden.
Mhm. Und für all die Leute, die nur etwas schneiden wollen, bei dem Bild zu bleiben, also etwas wieder bezogen auf den Computer, nur eine einfache Textverarbeitung machen, für die gibt es brauchbare Alternativen tatsächlich?
Absolut brauchbare Alternativen und es geht eben noch weiter. Es gibt Alternativen, die auch die ganzen mit dem genau gleichen Funktionsumfang wie das Original in Anführungsstrichen, also wie Microsoft Office. Die verbreitetste, bekannteste Alternative heisst Open Office. Das heisst, es ist eine Software, die ein bisschen anders heisst, die nicht von Microsoft ist, aber wirklich genau das gleiche kann. Und auch ganz wichtig, alle Office-Dokumente kann auftun, auch die man geschickt bekommt und auch wieder kann speichern, dass man sie anderen Leute kann schicken, die mit dem Office arbeiten.
Und warum, Luzi Müller, kaufen wir denn überhaupt noch das Original, wenn ja so gute Alternativen rum sind?
Das ist eine gute Frage. Also viele Leute wissen es effektiv gar nicht, dass es diese Alternativen gibt. Es wird einem im Laden natürlich auch nicht gesagt, dort hat man Interesse daran, ein Produkt zu verkaufen, weil die OpenOffice-Alternative ja gratis ist. Dann ein anderes, etwas, was man muss wissen, man hat vielleicht nicht die hundertprozentige Garantie, dass ein Dokument, das auf Office, auf Microsoft Office gemacht worden ist, nachher exakt genau gleich aussieht. Das kann sein bei komplexen Tabellen oder so, dass das nicht gewährleistet ist. Und bis vor kurzem hat man auch einen Abstrich machen im Komfort von dieser Software, in der Bedienung. Im Design ist es nicht das gleiche gewesen wie das Microsoft Office, aber das wird immer besser. Da kann man eigentlich fast sogar sagen, das ist vorbei, die Zeiten. Die Open Office Software gibt es jetzt in einer ganz neuen Version, Version 3. In einer Beta-Version. Ich habe die getestet und muss sagen, da bleiben wenig Wünsche offen.
Jetzt eine andere Frage, die sich wirklich auch aufdrängt. Wie ist es denn eigentlich möglich, dass so eine Software, die Sie jetzt uns vorstellen und sagen, es läuft gratis und Franken zur Verfügung gestellt wird, wenn andere einen Haufen Geld damit verdienen?
Das ist das Interessante an dem Prinzip Open Source. Da gibt es ja auch andere Beispiele dafür. Da entwickelt jemand eine Software, stellt die frei zur Verfügung, mit der Idee, dass andere Leute wieder daran weiterarbeiten und dass die Software als Ganzes so wächst und schlussendlich alle davon profitieren. Also es ist ein Gehen und ein Nehmen. Da sind zum Teil grosse Firmen dahinter. Im Fall von OpenOffice ist es die Firma Sun. Die ist nicht so bekannt im Konsumentenbereich, ist aber ganz ein grosser Name in der Unternehmens-IT. Die haben zum Beispiel das OpenOffice, so die Software für sich selber in erster Linie mal entwickelt, nämlich um selber ihre Kosten sparen, dass sie keine Lizenzen müssen zahlen an Microsoft und unabhängig sind. Und sie profitieren natürlich von den Entwicklungen von anderen Leuten, die nach dem gleichen Prinzip arbeiten.
Und auch wir Privatkunden offenbar können damit profitieren, weil die Software eben offenbar allen zur Verfügung stand.
Genau, das ist das Schöne daran. Die steht allen zur Verfügung, ist vollkommen gratis und natürlich trotzdem legal. Und dem gegenüberstellen muss man vielleicht einfach, wie ich schon erwähnt habe, dass man nicht die hundertprozentige Garantie hat, dass alles ganz genau gleich ist wie bei Microsoft Office, dass auch die Dokumente vielleicht im dümmsten Fall nicht ganz genau gleich aussehen. Das ist einfach nicht alles auch genau am gleichen Ort, wie man sich gewöhnt ist. Aber das ist, mit dem kann man leben, denke ich.
Und jetzt spüre ich schon, ein Haufen Indianer, die windet sich, wenn wir darüber reden, weil all die, die mit Macintosh, also Mac, Indianer, warum habe ich jetzt Indianer gesagt? Das haben wir Macianer, Macianer wegen dem, genau, sorry. Also all die, die mit Macintosh arbeiten, was ist denn mit denen?
Da gibt es auch noch die, die mit Linux arbeiten.
Richtig.
Für die gilt genau das Gleiche. Also Open Office gibt es ganz vielen Sprachen, also natürlich auch auf Deutsch, und es gibt es für alle Betriebssysteme. Also es gibt eine Version für Windows, eine für Linux und für Macintosh. Und jetzt haben wir immer nur von Open Office geredet, darum, weil es die beste Wahl ist, das kann man, glaube ich, sagen. Es gibt aber sogar noch andere Alternativen.
Merci vielmals, Luzi Müller, für die absolut guten Informationen, Gratis-Alternativen zu den Office-Programmen von Microsoft, also Word, Excel und so weiter. Es funktioniert, wir haben es gehört, und Sie finden die Links, wo Sie die Software können abladen bei uns auf drs1.ch unter dem Stichwort Espresso. Nochmal drs1.ch und dort unter dem Stichwort Espresso finden Sie die Links. Jetzt hätten wir eigentlich wieder gern Ihre Anregungen oder Ihre Ärgernisse, die Sie erlebt haben, aus dem eigenen Konsumalltag, oder vielleicht haben Sie auch eine Beobachtung gemacht, oder jemand hat Ihnen von einer Erfahrung erzählt, die er gemacht hat, eine negative Erfahrung beim Kauf von einem Produkt. Wenn Sie so ein Erlebnis haben, dann zögern Sie nicht, rufen Sie uns an, erzählen Sie uns Ihre Konsumgeschichte, und vielleicht gibt es dann in einer der nächsten Sendungen eine Reportage, einen Bericht darüber, vielleicht nehmen wir das Thema ja auf. Natürlich ist es so, dass möglichst die Themen interessant sind, die einen Haufen andere Menschen auch betreffen. Das Telefon, das Sie jetzt können, einstellen können, Telefonnummer 0848 434 434. Der Alex Leichmuth wartet, nimmt Ihren Anruf entgegen. Nochmal die Nummer 0848 434 434. Und das war das Espresso.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.